Konstantinopel, das heutige Istanbul, hat viel mit der christlichen Kirche zu tun. Das habe ich bis vor kurzem irgendwie nicht so erwartet oder noch nie so gehört. Aber was das eben auf der Einladung zu einem Vortrag im Kirchgemeindehaus zu tun ist gestanden, hat es mich noch gewundert gemacht, was denn der Zusammenhang ist. Der Vortrag hat Katharina Heiden gehabt. Sie ist Professorin an der Uni Bern und sie forscht über die Geschichte der Kirche. Ich bin Anja Lauwiner und bin diesen Vortrag gelesen. Und jetzt lerne ich Katharina Heiden den Zusammenhang zwischen Konstantinopel und der christlichen Kirche gleich selber erklären. Ein Zusammenschnitt aus dem Vortrag.
Byzanz, Konstantinopel, Istanbul, das sind die drei Namen dieser Stadt. Und wir sprechen heute nur über Konstantinopel. Byzanz wird gegründet ungefähr 600 vor Christus von griechischen Siedlern. Über Konstantinopel werde ich viel sagen und seit 1453 heißt die Stadt Istanbul. Was ist jetzt das Besondere an dieser Stadt? Das ist ihre Lage. Sie liegt, das können Sie sehen, genau zwischen Europa und Asien. Und wenn Sie dann dort sind oder schon einmal waren, dann werden Sie diesen Bosporus vor sich haben. Und das Gefühl, wirklich auf zwei Kontinenten zu stehen, hat etwas Erhabenes. Das macht die Stadt gleichermaßen attraktiv und gefährdet. Attraktiv macht sie sie für Handelsrouten. Und man sagt dann immer, es wird eben nicht nur mit Gütern gehandelt, sondern natürlich auch mit Ideen, mit Kultur. Das alles macht die Stadt attraktiv und es macht sie aber gleichermaßen gefährdet. Sie können sehen, von wie vielen Meeren sie umrundet ist. Und das heißt, wer auch immer diese Stadt angreifen will, hat verschiedenste Flanken und kann natürlich auch die Handelsrouten benutzen, um dieser Stadt Herr zu werden. Das heißt, es ist auch immer eine sehr, sehr umkämpfte Stadt gewesen. Gehen wir an unsere erste Station 330, die Gründung der christlichen Stadt, könnte man sagen. Und die verbindet sich jetzt mit dem Namen Kaiser Konstantins. Seine Nachfahren haben dann die Stadt Byzantion eben auch nach ihnen benannt. Konstantinopel heißt nichts anderes als die Stadt von Konstantin. Konstantin, haben Sie vielleicht gehört, gilt ja so als der erste christliche Kaiser, der das Römische Reich christianisiert hat. Die Forschung diskutiert heute, ob man es wirklich so sehen kann, ob er wirklich selber persönlich Christ war, so wie wir uns das vorstellen würden. Und vor allem, ob er wirklich das Ziel hatte, das christliche Reich, das Römische Reich zu christianisieren. Das kann man sehr unterschiedlich sehen. Aber jedenfalls hatte er erkannt, dass das Christentum, das eben in den ersten drei Jahrhunderten stark am Aufstreben war, dass dieses Christentum ihm helfen könnte, seine politischen Ziele zu verfolgen. Und die politischen Ziele waren vor allem das Römische Reich, das in dieser Zeit von Krisen geschüttelt war, wieder zu einen. Und ganz im Sinne der Einheit von Kult und Staat, Kult und Politik, Religion und Politik, hat Konstantin das Christentum für dieses Einheitswerk genutzt. Nun war es aber so, dass er in gewisser Hinsicht vielleicht etwas Revolutionäres hatte, jedenfalls für die konservativen Eliten in der Stadt Rom. Die Stadt Rom ist ja damals die Hauptstadt. Konstantin ist seit 312 in Rom und versucht also sein Reformprogramm, sagen wir mal, durchzuführen und hat durchaus Widerstand von den römischen Eliten. Das heißt, er spürt irgendwie, dass er mit diesem alten Rom seine Ziele nicht durchsetzen kann. Wie gesagt, wie stark das mit dem Christentum zu tun hat, darüber kann man streiten. Aber er ist jedenfalls ein junger, tatkräftiger Kaiser, der auch nicht nur im Westen, sondern auch im Osten regieren möchte. Und so kommt er ins Oströmische Reich, in den Osten und sucht nach einer neuen Hauptstadt. Wiederum auch, um dieses Einheitswerk vollführen zu können, aber auch, weil er merkt, mit seinen Ideen davon, wie man eigentlich den Kult in Rom, im Römischen Reich organisieren sollte, stößt er an seine Grenzen im alten Rom. Deswegen gründet er im Jahr 330 eine neue Hauptstadt des Römischen Reichs und das ist eben dieses Byzantium. Und wie er das macht, ist unter anderem bei seinem Biografen Eusebius von Caesarea beschrieben. Ich lasse jetzt mal Eusebius von Caesarea zu Wort kommen, lese Ihnen das vor und kommentiere es danach aber auch ein bisschen. In ganz vorzüglicher Weise wollte Konstantin die Stadt auszeichnen, die seinen Namen trug. Er schmückte sie mit mehreren Bethäusern, also Kirchen, und sehr großen und herrlichen Kirchen zu Ehren der Märtyrer, teils in den Vorstädten, teils in der Stadt selber. Durch diese wollte er zugleich sowohl das Andenken der Märtyrer ehren, als auch seine Stadt dem Gott der Märtyrer weihen. Überhaupt erachtete er es voll der göttlichen Weisheit für recht, also richtig, die Stadt von allem Götzendienst zu reinigen, der er seinen Namen zu geben beschlossen hatte. So durften in ihr keine Bilder der angeblichen Götter in den Tempeln verehrt, ja nicht einmal die Altäre mit unreinem Blut befleckt, nicht Brandopfer dargebracht, nicht Feste zu Ehren der Götzen gefeiert, noch sonst irgendeine von den abergläubischen Gewohnheiten der Heiden beobachtet werden. Was Eusebius, der selber christlicher Bischof ist, hier beschreibt, ist also eine Art Reinigungsaktion der alten Stadt Byzantion. Das ist eine griechische Stadt mit vielen verschiedenen Tempeln und Eusebius vermittelt jetzt das Bild von Konstantin, der da also rübergeht, allen Götzenkult austreibt und eben den neuen Kult, das Christliche, dort einführt, die Verehrung vor allem der Märtyrer. Wenn wir uns die Archäologie anschauen, und das macht man ja ganz gern, um solche christlichen Quellen ein bisschen in Frage zu stellen, dann müssen wir sagen, wir sehen in den archäologischen Funden nicht ganz genau abgebildet, was Eusebius da beschreibt. Wir sehen einen großen Palast. Wir wissen, dass Konstantin auch neue Tempel in Byzantion gegründet hat. Wir sehen verschiedenste Möglichkeiten der Vergnügung, zum Beispiel dieses riesige Hippodrom, also ein Stadion für Pferderennen. Das heißt, Konstantin hat sicherlich nicht jetzt eine christliche Stadt wie auf dem Reißbrett dort gebaut, sondern hat wahrscheinlich auch klug und mit Rücksicht auf das, was er vorgefunden hat und auch mit Rücksicht auf die Bevölkerung dort, versucht, diese Stadt schon nach seinem Geschmack zu gestalten, aber sicherlich nicht alles so reingeputzt, wie Eusebius das vermitteln will. Wir könnten viel über Konstantin und Konstantinopel sagen. Wichtig ist vielleicht, dass seine Söhne sein Werk eigentlich weiterführen, das heißt diese Stadt immer weiter ausbauen mit vielen kleinen Kirchlein und vor allem, das hatte ich schon gesagt, Kaiser Justinian, der dann der Kaiser des Oströmischen Reiches ist und Konstantinopel wirklich noch einmal zu einer prächtigen Hauptstadt und zu einem Sinnbild der Einheit von politischer Gewalt und kirchlicher Gewalt oder Macht machen möchte, der baut dann nochmal besonders prächtige Kirchen, unter anderem eben die Hagia Sophia. Wir müssen noch etwas im 4. Jahrhundert bleiben in der Antike, denn in dem Moment, wo der Kaiser in Konstantinopel residiert und dort eben gerade die christliche Kirche unterstützen möchte, wird die Stadt zum Zentrum auch der Kirchenpolitik. Im Jahr 380/81 findet das zweite reichsweite Konzil der Kirchengeschichte statt. 325 hatte es schon einmal eins gegeben, ganz in der Nähe in Nicea. Da hat man unterschiedlichste Fragen der Gemeinden und der Bischöfe diskutiert, Fragen der kirchlichen Disziplin, Fragen, wer welche Macht hat, welche Stadt oder welche andere bestimmen kann und auch Bekenntnisfragen, was soll eigentlich geglaubt werden in dieser christlichen Kirche. Und dieses Konzil hat, wie eigentlich alle Konzile, eigentlich weniger Einheit, sondern noch viel mehr Diversität und noch viel mehr Konflikt geschafft. Das ist so ein bisschen ein Paradox der Kirchengeschichte und der Konzilsgeschichte. Sie werden immer einberufen, meistens von den Kaisern, also häufig auch von weltlichen Autoritäten, um Einheit zu stiften. Und was sie schaffen, ist immer genau das Gegenteil. Und so ist es auch 325 gewesen. Man hat jetzt ein Bekenntnis und das bedeutet, jeder Mensch, der getauft wird, damals wurde man noch als erwachsene Person getauft, wird auf dieses Bekenntnis hin getauft. Das Problem ist nur, dass nicht alle Kirchen diesem Bekenntnis zustimmen und dass es eigentlich noch viel mehr Konflikte darum gibt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist eigentlich die Grundfrage, da könnte ich stundenlang theologisieren, aber die Grundfrage, an der sich die Geister spalten, ist eigentlich, wollen, können, sollen wir Jesus Christus wirklich als Gott, nicht nur als Gottes Sohn, sondern wirklich selbst als Gott anbeten und verstehen oder nicht? Das ist die Frage. Ist er genauso Gott wie Gott Vater oder irgendwie doch anders? Dieses Konzil sagt, ja, er ist genauso. Er ist von der gleichen Art wie Gott. Und vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen und gut nachvollziehen, dass dem nicht alle folgen können. Und der Kaiser, also alle Kaiser, die Söhne Konstantins und dann auch der neue Kaiser namens Theodosius, hat aber ein Interesse daran, dass die Kirchen einheitlich sind, dass es keine Konflikte im Reich zwischen den Kirchen gibt, weil die Einheit des Reiches eben an der Einheit der Religion hängt. Deswegen braucht der Kaiser eine möglichst friedvolle und einheitliche Kirche. Und das Bekenntnis ist eben sozusagen der Prüfstein der Einheit. Also beruft der Kaiser Theodosius ein neues Konzil ein, das eigentlich das einzige Ziel hat, das Bekenntnis, das 60 Jahre früher in Nicäa verfasst wurde und veröffentlicht wurde, jetzt nochmal in Geltung zu setzen und zu sagen, das muss wirklich gelten und zwar mit kaiserlicher Macht durchgesetzt werden. Und was jetzt aber neu ist, ist, dass der Kaiser sagt, ich als Kaiser bestimme, dass dieses Bekenntnis für alle in meinem Reich zu gelten hat. Alle Völker ist die deutsche Übersetzung dieser lateinischen Anfangsfloskel Cunctus Populus. Und jetzt lese ich Ihnen dieses Edikt. Also Sie müssen sich vorstellen, tatsächlich ein Gesetz, das der Kaiser im Jahr 380 über alle Völker spricht. Alle Völker, über die wir ein mildes und maßvolles Regiment führen, sollten sich, so ist es unser Wille, zu der Religion bekehren, die der göttliche Apostel Petrus den Römern überliefert hat, also das Christentum. Wie es der von ihm verkündete Glaube bis zum heutigen Tage dartut und zudem sich der Pontifex Damasus, also der Papst damals, klar bekennt, wie auch Bischof Petrus von Alexandrien, ein Mann von apostolischer Heiligkeit. Das bedeutet, dass wir gemäß der apostolischen Weisung und der Lehre des Evangeliums an eine Gottheit des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes in gleicher Majestät, also Macht und heiliger Dreifaltigkeit glauben. Nur diejenigen, die diesem Gesetz folgen, sollen, so gebieten wir es, katholische Christen heißen dürfen. Und katholisch meint jetzt nicht römisch-katholisch, sondern katholisch im Sinne von allumfassend und rechtgläubig. Nur die also dürfen Christen heißen. Die übrigen, die wir für wahrhaft verrückt und wahnsinnig erklären, haben die Schande heretischer Lehre zu tragen. Auch dürfen ihre Versammlungsstätten nicht als Kirchen bezeichnet werden. Schließlich sollen sie vorab die göttliche Vergeltung, dann aber auch unsere Strafgerechtigkeit ereilen, die uns durch himmlisches Urteil übertragen worden ist. Da steckt nun wirklich Zündstoff drin. Der Kaiser erklärt sich sozusagen zum Vollzieher des göttlichen Willens. Er sagt ganz genau, wem er folgt, dem Apostel Petrus, dem jetzigen Papst von Rom und dem Bischof von Alexandrien. Das ist sozusagen die Machtachse, in die sich dann auch Konstantinopel einfügt. Und er sagt, alle, die diesem speziellen Bekenntnis, das wir heute noch als das Niceno-Konstantinopolitanische Bekenntnis kennen, wenn auch in der Berner Kirche nicht als verbindlich ansehen, dass also dieses Bekenntnis sozusagen die Sicherheit für alle Untertanen im Reich ist, unverfolgt zu leben. Und alle, die sich dem nicht anschließen, Das sind verschiedenste Christen, die andere Bekenntnisse favorisieren, aber natürlich auch Juden, Manichäer, die aus Persien kommen. Also alle anderen gelten eigentlich als Staatsfeinde. Sie sehen, wie stark das Bedürfnis ist, die Religion zu benutzen, um die Reichseinheit zu garantieren. Es wird Sie vielleicht nicht wundern, dass das zugeordnete Thema bei mir Macht bedeutet, weil Konstantinopel eben tatsächlich für Jahrhunderte, eigentlich für 1000 Jahre in der Kirchengeschichte, ein Symbol für diese Idee der Einheit von Kirche und Staat geworden ist. Eine Idee, die heute noch in der orthodoxen Welt sehr viel selbstverständlicher ist als in der westlichen Welt. Welches Verhältnis von weltlicher und geistlicher Sphäre ist für das Wohl einer Gesellschaft angemessen? Vor allem aber kirchengeschichtlich immer wieder brisant. Darf die Kirche zur Durchsetzung ihrer Interessen auf staatliche Hilfe setzen und umgekehrt? In der Kirchengeschichte haben wir sehr, sehr viele sehr gewaltvolle Beispiele davon. Aber Sie könnten sagen, dass selbst noch die Frage, darf der Staat für die Kirche Steuern einziehen oder nicht, in dieses gesamte Feld gehört. Sollen weltliche und kirchliche Macht sich gegenseitig so helfen, dass sie sozusagen zum gemeinsamen Blühen beitragen? Oder ist es eigentlich gesünder, sie als zwei Machtinteressen nebeneinander zu haben? In den Jahren zwischen dem Konzil, zwischen dem 4. und dann dem 7. Jahrhundert, 6. Jahrhundert, fängt die Stadt an zu blühen. Und sie kann alles, was an hellenistischem Erbe da ist, integrieren. Ein faszinierender Vorgang davon, wie wirklich diese Idee der griechischen Kultur eine Synthese eingeht mit dem Christentum. Auf sehr viel natürlichere und vielleicht auch zugewandtere Weise, als das häufig im Westen der Fall war. Es kommt aber seit dem 7., 8. Jahrhundert eine neue Macht von Osten auf Ostrom zu. Und das ist der Islam, wenn man es mal so sagen will, der Islam, also islamische Herrscher, die ja seit dem 7. Jahrhundert sehr, sehr, sehr schnell, in beeindruckender Schnelligkeit, weite Teile von Westarabien her, des ehemaligen Osteuropa und dann auch Nordafrikas bis hin nach Spanien erobern. Und Konstantinopel ist davon nie ganz betroffen. Es liegt ein bisschen zu weit nördlich. Das heißt, es muss nicht verteidigt werden in dieser Zeit. Aber natürlich sind weite Teile des Byzantinischen Reiches davon betroffen. 622 zum Beispiel fängt Jerusalem schon an zu merken, dass es nicht mehr so sicher ist. Jerusalem war bis zu dieser Zeit eine sichere Pilgerstadt. Im Byzantinischen Reich wird dann zuerst von den Persern und dann eben von den Arabern erobert. Und so kann man in Konstantinopel praktisch zusehen, wie überall die christlichen Städte in das Machtgebiet islamischer Herrscher kommen. Und möglicherweise hat der sogenannte Bilderstreit damit etwas zu tun. Ich erkläre gleich, warum, sage Ihnen aber erst, was geschehen ist. Im Jahr 723 lässt der damalige Kaiser per Edikt aus seinem Palast und den Kirchen alle figürlichen Darstellungen, also alle Darstellungen von Jesus Christus, alle Darstellungen von Heiligen, abnehmen und erklärt, das einzige Bild, das in seinem Reich noch geduldet werden kann, ist ein Kreuz. Wie kommt man auf so eine Idee? Natürlich kann man darauf kommen, indem man einfach die Bibel liest und das Bilderverbot. Aber Jahrhunderte vorher hatten die Christen keine Not, diese Bilderfreudigkeit, die sie in der hellenistischen Stadt vorgefunden haben, zu integrieren und mit ihren christlichen Inhalten zu verbinden. Das heißt, man kann sich schon fragen, warum genau in dieser Zeit eine solche Bilderfeindlichkeit und gerade unter den Kaisern aufkommt. Und eine Möglichkeit, eine Idee ist, es könnte etwas mit dem Islam zu tun haben. Denn der Islam ist ja ganz deutlich gegen Bilder. Jede Darstellung Gottes ist im Islam verboten. weil es als Blasphemie gilt, sich Gott vorzustellen, sich ein Bild von Gott zu machen. Das ist eigentlich ein Erbe auch des Judentums. Und es gibt nun unter Forschern die Vermutung, dass das Kaiserhaus in dieser Zeit eine Verknüpfung hergestellt hat zwischen diesen unglaublich vielen Bildern, die man in Konstantinopel, vor allem in der Stadt Konstantinopel, angefertigt hatte, und den Niederlagen, den militärischen Niederlagen, die man gegen die islamischen Truppen erlitten hat. Die Logik ist also, warum kommt da plötzlich eine Religion, die dem christlichen Reich gefährlich werden kann? Was machen die sozusagen besser? Was gefällt Gott am Islam möglicherweise besser? Und eine Idee ist, das könnte daran liegen, dass wir zu bilderfreundlich sind. Es ist ein bisschen umstritten, ob das so ein Erklärungsmuster sein könnte, weil die Kaiser es selber so nicht begründen. Aber ich finde, wenn man eins und eins zusammenzählt, spricht einiges dafür zu sagen, diese Verunsicherung im Blick auf die Bilder ist vielleicht durch die Begegnung mit dem Islam verursacht. Die Kirche spaltet sich also in dieser Zeit wirklich in Bildergegner und Bilderverehrer, Bilderfreunde. Und die letzteren setzen sich durch. Das wissen Sie vielleicht. Der Grund, weshalb wir heute Ikonen in der orthodoxen Welt haben, liegt genau in dieser Zeit. Der Streit dauert 120 Jahre und es braucht wieder einige Konzilien, in denen also die Argumente für die Verehrung von Bildern und gegen die überhaupt Anfertigung und Anbringung von Bildern ausgetauscht werden. Sie können sich das so vorstellen wie ein Bürgerkrieg. Tatsächlich über die Frage von Bildern. Es gibt immer wieder Bilderstürme, wie später auch in der Reformation, und immer wieder den Versuch, die Bilder wieder einzuführen. Interessanterweise ist ein kleines Nebengleis, sind es häufig Frauen, Kaiserinnen, die sich für die Bilder aussprechen. Konstantinopel wurde also zu einem Schauplatz gewaltiger Bilderstürme, was übrigens dazu führt, das ist sehr paradox, dass die meiste frühe byzantinische Kunst, also vor dem 7. Jahrhundert, im Westen zu finden ist als im Osten. Sie können also frühbyzantinische Ikonen in der Stadt Rom, also im alten Rom, häufiger finden als im neuen Rom in Konstantinopel. Also Ikonen, die älter sind als das 7. Jahrhundert, weil sie tatsächlich im 8. 9. Jahrhundert von den Bildergegnern zerstört wurden. Diese Bilderfrage, nachdem sie einmal geklärt ist, explodiert, könnte man sagen. Und es kommt in den Jahrhunderten zwischen 847, als also die Bilderfrage auf einem Konzil wirklich geklärt wird, und dann dem 11. Jahrhundert zu einer großen Renaissance in der Stadt Konstantinopel, also einem Wiederaufblühen dieser Synthese von griechischer Gelehrsamkeit und Kunst und christlichen Inhalten. Man entdeckt die Orakelsprüche neu, man entdeckt die griechischen Philosophen neu und kann alles integrieren und miteinander verbinden zu einer wirklich herausragenden christlichen Kunst. Im 11., 12. Jahrhundert also wirklich eine blühende Stadt im Zentrum, könnte man sagen, zwischen Europa und Asien. Und das macht die Stadt nun auch zu einem ersten Zielpunkt in der Zeit der Kreuzzüge, wo ja seit dem Ende des 11. Jahrhunderts Soldaten, Heere, zusammengesetzt aus Bischöfen, aber auch aus Laien, aus Rittern, aus dem westlichen Teil Europas, vor allem aus dem Frankenreich und dem, was dann später Deutschland wird, losziehen in Richtung Jerusalem, und zwar vor allem, um den bedrohten byzantinischen Christen, unter anderem also auch ihren christlichen Glaubensbrüdern in Konstantinopel, zu helfen gegen die Araber. Das ist also das Ziel, Jerusalem aus der Hand der Araber zu befreien. Konstantinopel hat nun einen ganz wichtigen strategischen Platz Weil sie, diese Kreuzfahrer, wenn sie aus Europa kommen, aus dem Norden und über den Landweg gehen wollen, dann müssen sie eigentlich an Konstantinopel vorbei. Und selbst diejenigen, die über den Seeweg gehen, also die von Italien, Venedig und Genua und so weiter übers Mittelmeer gehen, machen sehr, sehr häufig Halt in Konstantinopel, um neuen Vorrat an Waffen, an Essen und so weiter zu tanken sozusagen. Und die Idee ist immer, das sind ja unsere Glaubensbrüder. Nun ist es aber häufig so, dass Konstantinopel gar kein großes Interesse hat, an diesen Kreuzzügen wirklich selbst auch teilzunehmen. Und es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen den Kreuzfahrern, also westlichen Christen, und der Stadtbevölkerung von Konstantinopel. Seit dem ersten Kreuzzug immer wieder. Aber diese Konflikte eskalieren nun im Jahr 1204, als es schon seit über 100 Jahren Kreuzzüge gibt, die auch aus Sicht der westlichen Kreuzfahrer nicht immer erfolgreich sind. Und in diesem Jahr 1204 ist es so, dass die Kreuzfahrer im Winter 1203 in Konstantinopel ankommen, ausgemergelt sind, eigentlich versorgt werden müssten, frustriert sind sozusagen, dass Konstantinopel ihnen nicht gibt, was sie eigentlich bräuchten oder haben wollen, dass auch das Interesse der Kreuzritter wirklich weiterzuziehen nach Jerusalem oder die Motivation immer weiter sinkt. Und das entlädt sich dann im April 1204 in einem Kreuzzug gegen die Stadtbevölkerung Konstantinopels. Etwas, das man vielleicht lange auch nicht für möglich gehalten hat, dass also mehrere Tage lang die Truppen, die eigentlich sozusagen beherbergt werden, sich gegen die Stadt Konstantinopel wenden, sie wirklich verwüsten, schrecklichste Morde begehen und vor allem dann mit den Kunstschätzen und mit vielen Reliquien wieder nach Hause in den Westen abziehen. Wirklich der Tiefpunkt in der ökumenischen Geschichte, könnte man sagen, zwischen östlichem und westlichem Christentum. Und sicherlich auch ein traumatisches Erlebnis, dass es bis heute auf das orthodoxe Christen sehr, sehr häufig zurückkommen in Gesprächen. Ne? Wie konnte das passieren, dass die angeblichen Helfer dann zu Tätern wurden? Und das stellt natürlich die Frage nach christlicher Gewalt gegen Christen. Welche Gewaltpotenziale hat das Christentum und wie kann es eigentlich sein, dass sich das eben auch gegen eigene Glaubensbrüder und Schwestern richtet. Also in der Wahrnehmung von orthodoxen Christen ist Konstantinopel auch ein Symbol für diese Art von Gewalt. Und leider ist auch die letzte Station dann eben eine Gewaltgeschichte. Die Eroberung Konstantinopels dann nicht mehr durch Christen, sondern durch muslimische Heere. Über lange, lange Zeit schrumpft das Byzantinische Reich, von dem Konstantinopel ja die Hauptstadt war, und schrumpft dann im 15. Jahrhundert wirklich auf die Stadtgrenzen von Konstantinopel. Dort sitzt noch der Kaiser, häufig heißen die immer noch Konstantin, der 7., 8. und so weiter. Dort sitzt auch der Patriarch, aber das Reich ist eigentlich nur noch genauso groß wie die Stadt. Und die Osmanen, also die Vorfahren der Türken, könnte man sagen, die eben ihr Reich schon eigentlich rundherum ausbilden konnten, haben natürlich ein Interesse daran, jetzt auch diese Stadt zu erobern. Und das gelingt ihnen auch im Jahr 1453 im Mai. Der Eroberer ist Sultan Mehmed II., der auch den Namen der Eroberer trägt. Obwohl es natürlich vor ihm viele andere Eroberer gab, zeigt aber, wie wichtig auch die Eroberung Konstantinopels war. Damit endet eigentlich das gesamte oströmische byzantinische Reich. Und es gibt dann in Osteuropa praktisch, also östlich vom Balkan, auch kein christliches Reich mehr. Aus Konstantinopel wird die Stadt Istanbul.
Ihr hört das Kirchenfenster von Kibeo, Kirche auf Radio Beo. Während dem Vortrag von Katharina Heiden über das heutige Istanbul ist mir aufgefallen, dass in all diesen Geschichten ein Gebäude immer wieder vorkam, und das ist die Hagia Sophia. Darum habe ich ihr dann noch Fragen gestellt, was denn das grosse Bauwerk mitten in der Stadt während der Entwicklung für eine Rolle hatte. Frau Heiden, wir sind jetzt gerade an einem Vortrag von euch über den Zusammenhang zwischen Konstantinopel und der christlichen Kirche von heute. Und in dem allem ist irgendwie die Hagia Sophia drin vorgekommen. So ein bisschen am Rand, als Symbol. Und jetzt möchte ich gerne mit euch noch ein bisschen über die Hagia Sophia reden, die mal Kirche war, mal Moschee, mal Museum, wieder Moschee. Genau. Jetzt ist ja da ein Mosaik gewesen, im Vortrag, den ihr heute zeigt, wo so die Einheit von Kirche und Welt hat sollen zeigen. Warum ist auf dem Bild die Hagia Sophia hinten dran gewesen, wo es ja dann noch gar nicht hätte gegeben?
Also es gibt ja diese moderne Ikone, wo der byzantinische Kaiser dargestellt ist, umringt von Bischöfen und darüber ganz in Gold die Hagia Sophia. Und Gold ist immer eine Farbe bei den Ikonen von so göttlicher oder dann eben auch kaiserlicher Aura und Macht. Und ich glaube, die Hagia Sophia ist deswegen wichtig, weil sie eben von einem Kaiser gebaut wurde, Kaiser Justinian. Also könnte man jetzt sagen, die weltliche Macht. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Kirche. Also sie symbolisiert wirklich diese Einheit von geistlicher und weltlicher Macht, die in dem Justinian, in dem Kaiser eben besonders personalisiert ist. Und es ist die größte Kuppel, die in dieser spezifischen Architektur eben je gebaut wurde. Das heißt, natürlich will sich auch jeder damit schmücken, mit diesem wirklich Wunderwerk sozusagen der menschlichen Künste.
Mhm. Und der Kaiser Justinian hat das bauen, die Hagia Sophia. Wann ist das genau gewesen und warum denn?
Also das war im 6. Jahrhundert und war schon die dritte Kirche an diesem Platz. Und Justinian wollte wirklich schon auch in einer Zeit, die durchaus von Krisen behaftet war. Also es gab Erdbeben, es gab Pest in dieser Zeit, es gab Aufstände, also wirklich eigentlich schon ein krisengeschütteltes Reich. Aber er war noch ganz auf der Höhe des Wissens, naturwissenschaftlich, aber auch eben der Architektur und wollte, glaube ich, wirklich noch einmal einen Kirchenbau schaffen, der diese ganze Pracht und die ganze Macht symbolisieren konnte. Und gleichzeitig zeigt sich darin aber auch die spezifische Frömmigkeit, ne? Also es kann auch gut sein, dass er auch hoffte, Gott sozusagen gnädig, seinem Reich gnädig zu stimmen, indem er diese große Kirche baut.
Mhm.
Das kommt in der Antike sehr stark zusammen, sozusagen die menschliche Freude am Ruhm oder Eitelkeit, wenn man so will, und dann aber wirklich der fromme Wunsch, sozusagen Gott zufrieden zu stellen, damit er dann einem krisengeschüttelten Reich wohlgefällig ist.
Also hätte der Kaiser Gott, ist er christlich gläubig gewesen?
Ja, sehr. Ja. Justinian zusammen mit seiner Frau Theodora waren sehr fromme Kaiser. Tatsächlich, ja.
Okay. Und dann hat es ja den Bilderstreit gegeben, den ihr im Vortrag habt angesprochen, wo es die Frage war, soll man in Kirchen Bilder von Gott aufhängen oder von göttlichen Symbolen überhaupt? Wie ist das denn in Hagia Sophia gewesen, zur Zeit von dem Bilderstreit?
Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht genau. ob die Hagia Sophia... Also dieses eine Kreuz, was ich gezeigt habe, das ist eine Seitenkapelle der Hagia Sophia. Und da, also es gibt ganz sicherlich Apsiden, also diese Rundbögen, die früher mit Darstellungen von Maria und mit dem Jesuskind oder auch nur Jesus als Weltenherrscher ausgeschmückt waren, die im Bildersturm zerstört wurden und dann eben durch einfache Symbole, also nur ein Kreuz, ersetzt wurden. Aber wie genau das in der Hagia Sophia war, das weiß ich gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob man es genau weiß, aber es einfach nicht. Also der Bildersturm, der ging ja interessanterweise zunächst mal wieder von Kaisern aus. Also nicht von Bischöfen oder Theologen oder so, sondern wirklich von Kaisern, die möglicherweise den Verdacht hatten, dass die Krise des Reiches und die Niederlagen, die militärischen Niederlagen, die man gegen die Araber erlitten hat, dass die irgendwas damit zu tun haben, dass mit der Religion im Reich etwas nicht stimmt. Und möglicherweise haben sie dann gedacht, wenn wir das Bilderverbot, das biblische Bilderverbot konsequent durchsetzen, dann können wir die Krisen abwehren.
Ja.
Aber die Theologen, die haben eigentlich zum allergrößten Teil die Bilder verteidigt und haben gesagt, Bilder, wenn man sie richtig versteht, sind eigentlich etwas, was sogar dem Wohl der Menschen dient.
Mhm. Also in dem Bilderstreit, wo ich war, hat ja eine Zeit von denen gewonnen, die für die Bilder sind, die das befürwortet. Wie hat nachher Hagia Sophia ausgesehen, nachdem, wo es nachher befürwortet wurde?
Also man weiß das, glaube ich, nicht so genau und ich weiß es auch nicht so genau, weil so ein Kirchengebäude ja alle möglichen Revolutionen dann wieder durchgemacht hat und nach 1453 ist die Hagia Sophia zu einer Moschee geworden. Da sind natürlich alle christlichen Bilder wieder ausgeschafft worden. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, was jetzt zwischen dem Bilderstreit im 9. Jahrhundert und der Eroberung durch die muslimischen Herrscher im 15. Jahrhundert da ganz genau drin war an Bildwerken. Aber wir können davon ausgehen, dass jedenfalls Ikonen und sicherlich auch Mosaiken die Kirche geschmückt haben. Und das wird sehr reich ausgestattet gewesen sein, weil dann eigentlich die Idee war, als man einmal gesagt hat, Bilder sind in Ordnung, dann ist eigentlich die Idee von so einem Kirchenraum, dass da eigentlich die Versammlung von allen Heiligen und Engeln und Märtyrern und Bischöfen abgebildet wird, damit die Menschen, die darin Gottesdienst feiern, eben ein Gespür dafür kriegen, dass sie wirklich in einer riesigen himmlischen Gemeinschaft stehen. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob Experten rekonstruieren können, wie genau die Hagia Sophia ausgestattet war. Aber wenn wir jetzt von heutigen orthodoxen Kirchen sozusagen Rückschlüsse ziehen können, dann können wir sie uns, glaube ich, sehr, sehr bunt und golden und voller religiöser Bilder von Heiligen und biblischen Figuren vorstellen.
Mhm. Spannendes Bild, wenn man sich da im Kopf machen kann.
Genau, weil sie ja heute wieder auch überhaupt gar nicht so aussieht. Ne?
Ja, genau. Ihr habt vorher erwähnt, es ist ja nicht durch die Eroberung von den Türken zur Moschee geworden. Warum hat man das überhaupt müssen ändern? Warum hat Hagia Sophia eine Moschee müssen werden?
Ja, da gibt's natürlich ganz viele Aspekte. Ein Aspekt ist sicherlich ein ganz pragmatischer. Also wenn ich eine Stadt erobere und ich gehöre einer anderen Religionsgemeinschaft an, dann ist es eigentlich ein strategisches Interesse, dass sozusagen das größte religiöse Bauwerk dann auch der neuen Religion gewidmet ist. Das ist häufig so gewesen und da nehmen sich die Religionen jetzt auch nicht viel, also jedenfalls Christentum und Islam nicht, dass man sozusagen heilige Orte, die man schon vorfindet, dann auch selber benutzt. Das kann man unterschiedlich deuten. Man kann entweder sagen, ja, da will eben jemand zeigen, wir sind jetzt hier die neuen Machthaber. Man kann auch davon ausgehen, dass es bei vielen Menschen so ein Gefühl dafür gibt, dass heilige Orte eigentlich wirklich auch immer irgendwie heilig bleiben und dass man sich gerne in diese Tradition stellt. Aber bei solchen Orten wie der Hagia Sophia ist ein ganz großer symbolischer Aspekt, glaube ich, auch dabei. Also die Hagia Sophia ist ja eben dieser Rundbau mit dieser riesigen Kuppel. Das kennt man schon aus der römischen Architektur. Da sind es dann häufig Gräber. Die Grabes- und Auferstehungskirche in Jerusalem hatte diese Kuppel. Aber wenn Sie sich jetzt überlegen, wie sehen Moscheen eigentlich aus, dann sind die ja auch schon häufig als solche Kuppelbauten gebaut worden. Viel früher auch schon, also der Felsendom in Jerusalem oder so. Das heißt, so ein Kuppelbau hatte jetzt für die muslimischen Eroberer auch nichts Fremdes oder so, sondern war eigentlich kulturell etwas Anerkanntes. Und natürlich möchte man dann so ein architektonisches Kunstwerk auch selbst nutzen? Also ich glaube, das ist eigentlich in der Logik von solchen Eroberern ganz nachvollziehbar, dass sie das für sich nehmen wollen. Damals hat man ja nicht die Idee, dass man irgendwie religiösen Pluralismus fördern will oder so, sondern wenn es gelingt, eine Stadt zu erobern, dann ist das auch ein Zeichen, dass Gott mit einem ist und einen bevorzugt. Und warum soll man dann nicht auch das größte Gotteshaus in der Stadt benutzen?
Und Hagia Sophia hat ja den Wandel immer mitgemacht, auch als Gebäude. Du siehst so Anbauten, die immer wieder neu entstanden sind und Sachen verändert wurden. Ist bis heute das Bild für so Veränderung zwischen Christentum und der Islam und ist ein Museum geworden für ein paar Jahre oder Jahrzehnte.
Jahrzehnte, genau.
Könnt ihr noch etwas dazu sagen? Warum ist Hagia Sophia so wichtig für den oder so ein wichtiges Symbol wurde für den Wandel?
Ja, da kann man jetzt natürlich ein bisschen spekulieren. Also das eine, was man ja sagen muss, ist, dass sie auch einen wunderbaren Namen hat. Ne? Hagia Sophia heißt ja die heilige Weisheit. Und dass Konstantin hat, als er Konstantinopel gegründet hat, der Kaiser Konstantin im Jahr 330, hat eben verschiedene Kirchbauten in Auftrag gegeben sozusagen. Und interessanterweise hat er die großen Kirchen der Stadt nicht irgendwie Jesus dem Erlöser oder irgendwelchen Märtyrern oder Heiligen gewidmet, sondern die eine Kirche hieß Hagia Irene, das ist der heilige Frieden. Und die andere ist die Hagia Sophia, die heilige Weisheit. Also irgendwie so abstrakten Konzepten, könnte man sagen. Und vielleicht hat das auch einfach etwas sehr Attraktives, dass man sagen kann, ja, Weisheit ist sozusagen etwas, worauf sich alle Religionen irgendwie auch gern beziehen, ja. Und sie ist auch leichter zu füllen, als wenn ich jetzt einen ganz spezifischen Heiligen habe. Das gibt's auch manchmal, dass christliche Heilige auch im Islam dann verehrt werden und so. Das ist nicht unmöglich. Aber ich glaube, bei einer Kirche, die der Weisheit selbst gewidmet ist, ist es fast noch ein bisschen einfacher. Und dann ist es aber wirklich auch schlicht, glaube ich, die Größe und kulturelle Bedeutung dieses Bauwerks, die es einfach so attraktiv macht. Was jetzt in dem Moment spannend ist, wo Atatürk im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts sagt, das soll jetzt ein Museum werden, das ist natürlich ein Versuch, das Bauwerk aus diesen innerreligiösen Konflikten rauszunehmen, ne? Und zu sagen, also wir machen jetzt weder eine Kirche noch eine Moschee, sondern die Machthaber haben eigentlich immer sich das so angeeignet, sondern wir zeigen jetzt, wir historisieren das jetzt praktisch, dieses Bauwerk, wir machen Geschichte daraus und machen es von einem Kultort zu einem Kulturort,
wenn man so will. Das ist ein Friedensversuch gewesen.
Ja, das ist eine gute Frage, ob man Friedensversuch sagen will. Sie könnten auch einfach sagen Säkularisierung,
ja.
Aber es ist immer schwer, sozusagen die Absichten von Leuten nachzuvollziehen. Aber was faktisch passiert, die Wirkung ist eben tatsächlich, dass es kein Kultort mehr ist, sondern eben ein Ort von Kultur. Und insofern ist natürlich schon interessant, dass Erdogan das vor 4 Jahren dann wieder rückgängig gemacht hat und gesagt hat, es soll jetzt aber auch wieder wirklich ein Ort des Gebets sein. Weil in der langen Geschichte dieser Kirche das dann natürlich sich schon wieder einzeichnet in die Konflikte, welche Religion an diesem Ort eben ihre Gebete vollziehen kann.
Ihr hört das Kibeo Kirchenfenster. Ich bin Anja Lauwiner und war im Gespräch mit der Katharina Heiden. Sie ist Kirchenhistoriker an der Uni zu Bern. Nächsten Dienstagabend gehört ihr heute das nächste Kirchenfenster. Der geht um Jeremias Gotthelf. Um seine Werke und darum, was er in seinen Erzählungen für eine Botschaft hat weitergeben. Das am nächsten Dienstag um 9 Uhr am Abend. Und diesen Sonntagmorgen ist der Gottesdienst auf Radio Beo aus der katholischen Kirche zu Meiringen. Die Predigt hat der Pater Romuald Mattmann. Alle unsere Kirchensendungen kann man übrigens nachhören auf der Webseite kibeo.ch. Oder man kann sie als Podcast abonnieren und dorthin mitnehmen, wo man gerade unterwegs ist.
Es difícil, a veces no se entiende. me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto.
Perfect peace, and I will see.
And I believe, oh, I believe you're working all things for my good. You're working all things for my good. And I believe.
Where would I go if I rise to the head? My heart's been in the wild, and somewhere it got lost. I built these walls around me till I couldn't see the cross. When all I loved had left me, somehow you still stayed. Adopted in this orphan and washed away my stains. So I will wait for you. I will wait for you. Oh, I know you're working all things for my good. So I'll trust you in this valley. I know that you're still God.
I know that you're still God.